33 Jahre deutsche Einheit, wir reden immer noch vom Westen und vom Osten und wir haben uns in ganz Deutschland umgehört, was die Menschen so sagen und hier ein paar gängige Meinungen gegenüber den neuen Bundesländern.
Mein Name ist Gabriele Ruß und wir kommen aus Freiburg. Gebürtig bin ich aus Leipzig und das macht mich ein bisschen traurig, dass das besonders im Osten meinen, sie sind die Verlorenen. Oft kommen ja per Bezug zum Osten, zu Leipzig. Und wenn ich dann Besucher mache, stelle ich fest, da wird immer eigentlich gejammert.
Mein Name ist Heinz-Jürgen Larisch. Ich komme hier aus Oberhausen-Stärkrade. Das ist schwer zu sagen, dass einige Leute drüben noch nicht verstanden haben, was für Vorteile die haben. Die wollen noch immer zurück. Dann sollen sie die Mauer wieder hochbauen und sollen für sich bleiben.
Tja, und umgekehrt gibt's immer noch gängige Vorbehalte der Ostdeutschen, wie mit ihnen umgegangen wird. Hier zwei Beispiele.
Ich heiße Gabi Zahn, wohne in Jessen. Was ich mir gewünscht hätte, dass man manche Dinge, die in der DDR auch wirklich gut waren, auch übernommen hätte. Ne, zum Beispiel fällt mir ein, so ein preiswertes, gutes Schulessen, weil da wird nur selber gekocht in den Schulen. Oder die Kinderbetreuung im Kindergarten und in der Krippe. Also das hätte ich mir schon gewünscht.
Mein Name ist Leslie Trumpf. Also ich bin aus Mockern. Das ist ein Dorf in Altenburg hier nebenbei. Ich empfand die Wiedervereinigung als gut, als Gewinn für alle. Reisen, das Eingesperrte war weg. Was natürlich jetzt rausgekommen ist, finde ich nicht immer alles gut. Dass der Osten auch so billig verkauft wurde. Die Treuhand, das waren alles Fehlentscheidungen.
Über alte Narben, Klischees und Vorbehalte möchte ich jetzt sprechen mit Marieke Reimann. Sie ist zweite Chefredakteurin beim SWR. Sie ist in Rostock aufgewachsen und seit Jahren ist das Ost-West-Verhältnis eines ihrer Herzensthemen. Marieke, haben Sie ein Lieblingsklischee, an dem Sie sich gerne abarbeiten?
Ich habe jede Menge Klischees, mit denen ich und alle anderen Ostdeutschen schon seit Jahren, Jahrzehnten konfrontiert werden. Ich glaube, das Lieblingsklischee haben wir gerade auch in den Statements der Befragten gehört, dass der Ossi zu viel jammert per se. Ich glaube, das ist was, was man im Westen oft nicht nachvollziehen kann, weil einfach, glaube ich, der Informationsaustausch zwischen Ost und West noch nicht so ist, dass die einen verstehen, okay, warum jammern die und die anderen verstehen, warum kommt das bei denen nicht an, warum wir jammern. Ich glaube, daran müssen wir arbeiten.
Ist das denn wirklich so, dass die Ossis mehr jammern als wir hier im Westen? Also ich bin ein typisches Westgewächs, im Westen geboren und habe auch mein ganzes Leben im Westen verbracht.
Meine Wahrnehmung ist, dass viele in Deutschland gerade zur jetzigen Zeit tatsächlich einfach was zu bejammern haben. Das ist völlig egal, ob das Ost oder West ist. Aber wenn man sich die strukturellen Ungleichheiten anschaut, dann kann man Ostdeutschen schon zugestehen, dass sie nervös darüber sind, wie ihre wirtschaftliche Lage ist, wie ihre Stellung in der Gesellschaft ist, auch mehr als 33 Jahre nach dem Mauerfall. Das ist was, da können wir gucken, dass Ostdeutsche zum Beispiel, obwohl sie 20% immer noch der deutschen Bevölkerung ausmachten, kaum in Führungsetagen stattfinden. Also wir haben 1,7% von 100% Führungsmenschen in Deutschland sind Ostdeutsche. Das ist, glaube ich, nicht das, wo man sein möchte, 33 Jahre nach der Wende. Das zieht sich durch alle Bereiche. Wir haben, wenn Sie sich die deutschen Universitäten etwa angucken, im Wissenschaftsbereich, eine ostdeutsche Unidirektorin von allen deutschen Universitäten. Wir haben erst seit 3 Jahren eine ostdeutsche Bundesverfassungsrichterin. Wir haben jetzt gehe ich mal rüber zu den Medien, was ja unser Metier ist. Wir haben in keinem überregionalen Medium, egal ob das jetzt Zeit, Spiegel, Süddeutsche ist, ich komme zu den Öffentlich-Rechtlichen auch gleich noch, einen ostdeutschen Chefredakteur, eine ostdeutsche Chefredakteurin. Wir haben, wenn wir uns die Geschäftsleitung des ZDF angucken, niemanden, der da aus Ostdeutschland kommt. Und genauso sieht es bei den Intendanten und Intendantinnen der ARD aus, wo nur eine von 10 aus dem Osten ist. Und im Osten wird weniger verdient, im Osten gibt es weniger Rente. Es gab auch gerade wieder von der Friedrich-Eber-Stiftung eine Studie, Ungleiches Deutschland, vor 2 Wochen veröffentlicht. Die hat auch gezeigt, wie so die Wohlstands- und Vermögensverteilung aussieht. Und da ist ganz klar, dass zum Beispiel, wenn wir auf Bayern und Baden-Württemberg schauen, wir ein durchschnittserbtes Vermögen von zwischen 120.000 und 250.000 Euro haben. Und alle ostdeutschen Bundesländer haben zwischen 0 und 10.000. Also auch das sozusagen überhaupt in die Gelegenheit zu kommen, zum Beispiel Vermögen oder Wohlstand aufzubauen, ist so noch überhaupt nicht gegeben. Und das sind, glaube ich, strukturelle Ansätze, über die wir sprechen müssen und über die wir auch außerhalb von so zum Beispiel Jubiläen, wie wir sie ja jetzt wieder haben, 3.10., einfach reden müssen, damit klar ist, es gibt noch große strukturelle Ungleichheiten, die dann eben auch zu einem Ungleichheitsgefühl führen.
Stichwort Medien. Sie haben mal gesagt, die Berichterstattung über Ostdeutschland ist pauschalisierend und peinlich. Woran machen Sie das fest?
Ja, auch das betrifft nicht nur Ostdeutsche per se, sondern das nehme ich schon, seit ich Journalistin bin, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre so, das ist einfach eine oft pauschalisierendere, stereotypisierte Darstellung von Minoritäten in deutschen Medien gibt. Also das betrifft Ostdeutsche genauso wie Muslime zum Beispiel. Jetzt komme ich mal zurück zu Ostdeutschen, die eben oft mit Plattenbauten bebildert werden oder mit Trabis, wo es eben schnell darum geht, ein Bild aufzumachen, was dem gängigen Westdeutschen sozusagen bekannt ist, weil er schon damit stets konfrontiert wurde, wie es denn hier so aussehen könnte. Also es ist eben oft eine Perspektive beim Sprechen über Ossis aus dem Westen. Wir haben eine westzentrierte Medienberichterstattung, die auf den Osten guckt und nicht mit dem Westen spricht. Ein Paradebeispiel, ich erinnere mich, kurz nach der Wende gab es ein Spiegelcover, da stand drauf Gefahr für den Wohlstand und man hat eine geteilte Deutschlandkarte gesehen. Und das macht ja schon deutlich, okay, da geht es darum, was kommt da für eine Gefahr auf uns zu, die unseren Wohlstand gefährdet. Ähnliche Cover und Zitate kennen wir ja auch bei der Geflüchtetenberichterstattung in den letzten Jahren. Es gab auch ein ganz Paradebeispiel. Vor 3 Jahren hat der Spiegel geschrieben, vor 4 Jahren zum 30-jährigen Mauerfalljubiläum, so ist er der Ossi. Das haben vielleicht einige gesehen, das war ein Cover, da stand drauf eben, so ist er der Ossi, Klischee und Wirklichkeit und dann auch, wie der Osten tickt. Und gesehen hat man da einen Schlapphut in so Deutschlandfarben und der offensichtlich so eine Anspielung war auf den 2019 relativ bekannten Pegida-Anhänger, der so, ich weiß nicht, ob Sie sich vielleicht daran erinnern, in viral gegangenen Videos in sächsischem Dialekt Journalistinnen bedroht hat. Und die Botschaft des Spiegels zu 30 Jahre Wende war also da eindeutig. Die Ossis sind irgendwie national eingestellt und zeigen stolz die Deutschlandfahne, wählen vermutlich irgendwie rechtsextrem und sprechen sächsisch. Das Cover steht für mich exemplarisch für so eine Kommunikationsasymmetrie zwischen West und Ost. Also die Diskurshoheit und die Bestimmung darüber, was sozusagen legitim und was den Normalitätszustand darstellt, ist immer aus der Westperspektive gesprochen.
33 Jahre nach der Wiedervereinigung, da müssen wir über die politische Situation im Land reden. Und Fakt ist, dass die AfD im Osten besonders stark ist. Bis auf Sachsen-Anhalt würden die Rechtspopulisten in allen ostdeutschen Bundesländern stärkste Kraft mit über 30% werden, wenn jetzt demnächst Landtagswahlen wären. Tragen die Medien da eine Mitverantwortung, ja vielleicht Mitschuld am Aufstieg der AfD gerade im Osten?
Ja, auf alle Fälle. Also da kann man sich auch jedes Medium anschauen, also egal ob öffentlich-rechtlich oder privatwirtschaftliches Medium, alle überregionalen Medien in diesem Land haben es verpasst, eine Ostdeutschland-Berichterstattung herzustellen, die nicht durchweg pauschalisierend oder stereotypisierend ist. Es gibt natürlich ein Nachdenken seit einigen Jahren und es gibt ein Bemühen, sich mehr damit auseinanderzusetzen. Das nehme ich schon wahr, weil einfach auch seit 2015, seit der ersten Geflüchtetenkrise, wenn man so mag, es auch eine deutlichere Auseinandersetzung mit der ostdeutschen Identität durch die Ostdeutschen selbst gibt. Das heißt, es gibt mehr ostdeutsche Stimmen im öffentlichen Diskurs, die sagen, hey, Moment mal, wir sind hier nicht die, die irgendwie alle Ostdeutsch in Anführungszeichen sprechen. Übrigens auch ein gängiges Vorurteil, mit dem ich ständig konfrontiert werde. Obwohl ich aus MacPom bin, fragen mich oft Leute in Baden-Württemberg zum Beispiel, Rheinland-Pfalz, warum ich kein Ostdeutsch spreche, wo ich dann aber schon sage, naja, es gibt ja auch im Osten unterschiedliche Mundarten. Also da kann man zwischen mecklenburgisch-sächsisch und thüringisch einen Unterschied machen. Zurück zu Ihrer Frage. Es gibt einfach kein überregionales Medium, in dem Ostdeutschen in der Führungsverantwortung sind. Und genauso, wenn man in ostdeutsche Verlage sind, da sind westdeutsche Hierarchen und Hierarchinnen in der Führungsverantwortung. Es gibt wenig sozusagen dann Ostblicke, die in Redaktionen stattfinden und vielleicht ein anderes Bild in die Berichterstattung mit reinbringen würden. Es hat sich so ein bisschen geändert. Es gibt Untersuchungen dazu von Hoferichter und Jakobs, eine Studie zusammen mit dem MDR, dass die Zuschreibung für Ostdeutsche in der Berichterstattung sich geändert haben. Also wenn man so am Anfang der 90er geguckt hat, gab es noch so Wörter wie Aufschwung und Modernisierung und Wachstum. Also man hat mit dem Ende der DDR schon so ein, man hat das schon positiv konnotiert. Und dann hat sich das aber ganz schnell Mitte der 90er irgendwie von den mutigen Bürgern und den aufbrechenden Bürgern hin zu den, ich sag mal, Abgehängten, denjenigen, die nicht mehr anschließen können, den Unbeweglichen und Unsicheren, den Ärmeren hin verändert und dabei ist man geblieben. Auffällig ist auch, dass wir dann hauptsächlich über Ostdeutsche berichten, wenn Jubiläen anstehen, wenn eine Krise ist oder wenn eben eine Wahl ansteht, dass dann Leute mal rüberfahren, in Anführungsstrichen, um mal zu gucken, was da so los ist oder wer da so wie wählt. Und es muss einfach mehr in die gängige Berichterstattung rein, dass Ostdeutsche ganz normal stattfinden.
Marieke, man hört das, Sie brennen wirklich für dieses Ost-West-Thema. Und das, obwohl Sie im September 1987 geboren sind. Das heißt, Sie waren bei der Wiedervereinigung 3 Jahre alt, haben die DDR nie bewusst erlebt. Warum ist Ihnen das Verhältnis so wichtig zwischen dem Osten und dem Westen?
Naja, also ich definiere mich quasi als gesamtdeutsche Bürgerin, bin ja aber ostsozialisiert. Meine Eltern sind beide in der DDR geboren, beide dort aufgewachsen und haben beide starke Wendebrüche hinnehmen müssen. Die haben beide ihre Jobs verloren um 90 herum und mussten sich dann nochmal neu aufstellen. Und alle Eltern, alle meiner Freunde auch. Also es gibt einfach klare Brüche in Biografien, die so noch gar nicht erzählt sind und die, glaube ich, vielen vor allen Dingen im Westen nicht klar sind. Ich bin mit 18 aus Rostock weg, habe dann erst in Ilmenau studiert. Habe in Köln, in München, in Leipzig, in Hamburg, jetzt in Stuttgart und Mainz gewohnt. Und das ist was, wo ich einfach immer wieder Unterschiede darüber wahrnehme, wie die Leute über die Zustände informiert sind. Das hängt immer damit zusammen, wie hat man wo mal jemanden kennengelernt? Also wie ist man mit dem Thema vielleicht auch auf einer emotionalen Ebene in Berührung gekommen und hat dann nochmal gemerkt, ach Mist, das ist ja wirklich doof gelaufen. Du warst da irgendwie, also meine Eltern waren Ende 20 und mussten sich nochmal ganz neu umorientieren und gucken, wie komme ich da irgendwie wieder in Brot und Lohn. Und einige haben es eben auch nicht geschafft. Dazu kommt, dass man, glaube ich, auch verkennt, dass auch die Ostkultur ein Stück weit negiert wird in bundesdeutschen Medien. Also ich erinnere mich an ein Medium, da ist Václav Havel gestorben, Menschenrechtler und vormaliger tschechischer Präsident und niemand in der Redaktion wusste, wer das ist. Oder ist es Reinhard Lakomi gestorben? Zuhörern, Zuhörerinnen von uns wird das jetzt vielleicht auch nicht sagen, aber das ist der Liedermacher mit Traumzauberbaum, einer Kinderplatte, die man hört und kennt, wenn man im Osten groß geworden ist. Und ich erinnere mich an eine junge Diskussion, da war ich schon beim SWR und in der ARD, wo es darum ging, macht man irgendwas zu Joachim Streich. Joachim Streich ist quasi so der Ostbomber, also der Gerd Müller des Ostens, hat man immer gesagt, gewesen. Und also aus einer ostdeutschen Perspektive stellt sich das gar nicht, ob man da jetzt darüber berichtet, dass der gestorben ist oder nicht. Aber aus einer westdeutschen eben schon, weil man den nicht kennt. Und ich finde, wenn wir in den nächsten Jahren dahin kommen, gemeinsam eine bessere Erinnerungskultur uns zu erarbeiten und uns darüber dann die Hand zu reichen, dann gelingt es uns bestimmt auch, ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln.